auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Also ich lese mal vielleicht noch einen Satz vor, der in Ihrer Studie steht. Da steht, wir kommen zu dem Schluss, dass der Ansatz des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit angesichts der offenkundigen statistischen Einschränkungen nicht ausreicht, um die Auswirkungen von NPIs, also nicht pharmazeutischen Interventionen, auf die öffentliche Gesundheit zu ermitteln. Also es ist weiterhin eigentlich, unklar sowieso, aber Sie sagen auch, für viele der NPIs gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang, dass das eine Wirksamkeit zu sehen ist.
Ja, genau. Und vor allem gibt es halt das weitere Problem, das wir ja vorhin angesprochen haben, nämlich, dass der R-Wert zwar ein interessanter Outcome ist für die Dynamik der Entwicklung der Gesamtinfektionszahlen in der nächsten Zeit, aber dass das noch übersetzt werden muss tatsächlich in Public Health relevante Outcomes, also Hospitalisierungen oder Sterblichkeit an Corona.
Herzlich willkommen, Bernhard Müller. Ich grüße nach Australien. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Grüße Sie ebenso. Vielen Dank.
Sie sind Professor an der Fakultät für Physik und Astronomie der Monash-Universität in Australien, wie schon gesagt. Und Sie haben sich mit einem Team von Wissenschaftlern, darunter auch der hoch angesehene Medizinprofessor John Ioannidis, die sogenannte Stoppt-Covid-Studie des Robert-Koch-Instituts ein wenig näher angeschaut. Wir kommen gleich noch darauf, was das genau war oder ist. Und dazu kürzlich eine noch nicht begutachtete, muss man sagen, Analyse veröffentlicht, ganz wichtig. Die Arbeit des RKI, nicht Ihre, sondern um die es auch gehen soll sozusagen, die trägt den Untertitel Wirksamkeit und Wirkung von antiepidemischen Maßnahmen auf die Covid-19-Pandemie in Deutschland. Ich übersetze mal ganz kurz. Es geht eigentlich um eine ganz, ganz bedeutende Frage, meiner Meinung nach. Es geht um die weiterhin meines Kenntnisstands eher ungeklärte Frage, wie wirksam waren die historischen, jahrelangen, tief einschneidenden Freiheitseinschränkungen und teilweise verpflichtenden Maßnahmen in Deutschland natürlich. Und bevor wir also zu Ihren Ergebnissen kommen, würde ich gern für den Zuschauer und den Zuhörer erstmal chronologisch vorgehen und zu dem Zeitpunkt gehen, wo die Studie des Robert-Koch-Instituts herausgekommen ist. Können Sie uns vielleicht erklären, was hat die RKI-Studie untersucht wie hat sie das getan?
Ja, also die RKI-Studie hat, dazu ist der Auftrag auch schon relativ früh in der Pandemie erteilt worden, sich angeschaut, die Wirkung von 23 verschiedenen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen plus Impfung, dabei noch unterschieden nach verschiedenen Stringenzgraden dieser verschiedenen nicht-pharmazeutischen Interventionen und versucht, deren Wirkung auf den bekannten R-Wert zu quantifizieren. Ja. Die Stopp-Covid-Studie hat ein paar andere Sachen auch gemacht. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das ist, glaube ich, aber jetzt nicht die Hauptstoßrichtung gewesen. Genau. Und das Ergebnis war, dass man also zu diesen 23 verschiedenen Interventionen plus verschiedenen Levels zum Teil sehr genaue Effekte postuliert hat, auf der Basis von diesem sogenannten linearen Regressionsmodell, das man verwendet hat, zum Teil mit sehr hoher Genauigkeit, sehr kleinen Fehlerbalken, dass man so sagen kann, Kontaktverbote oder Kontaktlimitationen auf eine bestimmte Anzahl von Personen im öffentlichen Raum hat diesen Effekt auf wenige Prozentpunkte genau. Ja. Das war die ursprüngliche Aussage der Studie, die im Jahr 2023 in der zweiten Hälfte veröffentlicht worden ist. Und wir haben uns das dann noch ein bisschen genauer angeschaut, aus dem einfachen Grund, dass die Studie zunächst einmal sehr viel Publicity gehabt hat, aber schon ein sehr oberflächlicher Blick von mir und Kollegen hat halt schon bei uns bisschen Bauchkrümmen hervorgerufen, weil sowohl viele statistische als auch Annahmen, als auch epidemiologische Annahmen und die Reflexion über die Inputdaten nicht unserer Meinung nach einfach nicht adäquat waren. Und nachdem es da schon um eine Frage von sehr große Bedeutung in Bezug auf die Evaluation der Pandemie geht, ja, wirklich von breiter gesellschaftlicher Bedeutung, war in einer kleinen Gruppe, die sich auf X und anderswo kennengelernt hat, der Konsens, da muss man eigentlich nachhaken. Erstens, naja, es kann nicht sein, dass sowas von nationaler Bedeutung letztendlich ohne die wissenschaftliche Zweitmeinung, Zweitbegutachtung und Versuch einer Replikation gemacht wird. Und weil es zweitens auch wichtig ist, dass man, sagen wir, wesentliche Elemente guter Praxis im Herangehen an solche Evaluationen tatsächlich auch mal dokumentiert.
Und wenn ich dann richtig das verfolgt habe, ging es irgendwann darum, überhaupt Zugang zu den Rohdaten oder den ursprünglichen Eingangsdaten oder den Modellen zu bekommen, und die waren ursprünglich gar nicht öffentlich. Man konnte gar nicht drittbegutachten, sozusagen, wie da gerechnet wurde, oder?
Ja, um es ein bisschen genauer zu sagen, also an die Daten kommt man schon einigermaßen rankommen. Also die Daten basieren schon auf Zahlen, die auch das RKI zur Verfügung gestellt hat, plus zu Zahlen zu diesen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, die das INFAS-Institut zur Verfügung gestellt hat. Aber wie diese nicht-pharmazeutischen Maßnahmen genau kodiert worden sind, das konnte man nur nach Einsicht in den Quellcode, der hinter der Stop-Covid-Studie tatsächlich nachvollziehen. Und anderweitig wäre man aufgeschmissen gewesen bei dem Versuch, diese Ergebnisse zu reproduzieren. Also daran hat es gehakt, der Quellcode, in dem man genau nachvollziehen konnte, wie zugängliche Daten wirklich genau verarbeitet worden sind. Ja? Und da gab es eine gewisse Trägheit, sagen wir es mal so, beim BMG und beim RKI, das rauszugeben.
Ich habe diesbezüglich auf X einen Kommentar von Ihnen gelesen, den zitiere ich vielleicht mal, vielleicht meinen Sie das, als Sie gerade gesagt haben, also dass das ein bisschen schwieriger war. Da schreiben Sie, die derzeitige Führung des Bundesgesundheitsministeriums und RKI scheint unfähig und unwillig, einen systematischen Evaluationsprozess zu organisieren. Daher blieb nur die Privatisierung dieser Aufgabe. Das haben Sie jetzt sozusagen getan.
Ja.
Und Sie haben auch geschrieben, dass Sie dem RKI mal angeboten haben, da mitzuhelfen oder sozusagen Input zu geben. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also ich habe versucht, nach der Veröffentlichung von der Stop-Covid-Studie, nachdem ich mit Kolleginnen vom IBM-Netzwerk und dem Kollegen Brinks, der auf dem Papier mit drauf bin, der anderen Kommentar dazu geschrieben hat, zu den Kritikpunkten an der Studie, zunächst einmal an den Quellcode zu kommen. Das ist mehrmals nicht beantwortet worden. Es hat ja da Nachbohren gegeben, dann durch Wolfgang Kubicki, der da aus der Politik glücklicherweise versucht hat, für Transparenz zu sorgen. Was man den Antworten an Herrn Kubicki entnehmen kann, wo dann drin gestanden ist, es hätte niemand nachgefragt nach der Studie. Das hat ein gewisse Stirnrunzeln ausgelöst bei mir natürlich. Nachdem der politische Druck da war, das hat sich aufgebaut, dann im Zug der Veröffentlichung von den RKI-Files, ist Druck gemacht worden und dann der Quellcode offengelegt worden. Und die Kollegen vom RKI, die da beteiligt waren, als ausführende Fachwissenschaftler, mit denen haben wir uns ein bisschen unterhalten und grundsätzlich per E-Mail und grundsätzlich auch gesagt, was die Pläne sind und dass es eigentlich gut wäre, da ein Validierungsprojekt zu machen. Die waren jetzt dafür nicht verfügbar. Ja. Ich möchte hinzufügen, also nach meinem Eindruck in der Korrespondenz mit den Fachkollegen vom RKI, ich denke, die leisten grundsätzlich gute Arbeit. Ich konnte auch nachvollziehen, also allein die Daten aufzubereiten, das war ein enormer Aufwand, das ist war sehr lobenswert. Aber ich sag mal so, man muss die Leute auch lassen und ihnen Rückendeckung geben, wenn man möglicherweise versucht, da ein gemeinsames Projekt ins Spiel zu bringen. Ja.
Genau, und dann haben Sie sich ans Werk gemacht mit Kollegen auch. Wir verlinken natürlich die Arbeit hier unter diesem Video. Wenn ich jetzt richtig verstehe, sozusagen in ehrenamtlich, also sozusagen ja, privat Angelegenheit haben Sie ja geschrieben. Können Sie uns erklären, wie sind Sie jetzt vorgegangen und was haben Sie eigentlich rausgefunden bezüglich Maßnahmen und Wirkung?
Ja, ich fange mal mit dem Vorgehen an, auch wenn der Zuschauer, die Zuschauerinnen vielleicht eher gespannt sind auf die Ergebnisse, aber die Methoden sind mal großes Anliegen. Hm. Also wir haben versucht, zunächst einmal kleine kritische Masse von Leuten mit ein bisschen Hintergrund in Statistik, Datenwissenschaft und Modellierung zusammenzustellen. Dann bisschen später auch noch versucht, möglicherweise noch andere Leute an Bord zu holen mit einem offenen Call, offenen Ausschreibung für Beteiligung, das dankenswerterweise auch von zwei Fachgesellschaften unterstützt waren. Und außerdem hat uns das deutsche Replikationsnetzwerk Zugang zu einigen Kontaktdaten auch noch gegeben. Wir haben natürlich keine Fördermittel anzubieten. Ja, von daher war das nicht unbedingt so attraktiv, vermutlich da noch mitzuwirken. Aber das war schon ein wichtiger Grund, dass wir das gemacht haben. Einfach, um im Prinzip den Prozess so offen wie möglich zu gestalten und wirklich die ganze relevante Expertise zu rekrutieren. Und das wäre zum Beispiel was gewesen, was ich jetzt auch vom RKI und BMG oder auch von entsprechenden Wissenschaftsorganisationen erwartet hätte bei so einer gesellschaftlichen Aufgabe. Wir haben dann gemeinsam zunächst einmal, bevor wir da irgendwas gerechnet haben, uns auch überlegt, was soll das Prozedere hinter der Studie sein, also wie wollen wir entscheiden, welche Methoden verwendet werden, und dazu entschieden, erstens, wir spalten das Ganze auf in Teilprojekte, weil wir uns einfach überheben würden, wenn wir es gleich vorpreschen würden. Und auch Outcomes wie Gesamtsterblichkeit und Hospitalisierung erschlagen zu wollen. Das ist zwar wichtig im Prinzip, aber man muss die Komplexität von dem Thema erfassen und verstehen, wenn man gleich alles will, dann kommt nur was sehr Oberflächliches raus. Und deshalb war zunächst einmal die Entscheidung, erstmal nur die Statistik sauber zu machen bei der Auswertung. Und um das zu flankieren, haben wir auch noch uns ausführlich angeschaut, welche Methoden in der Forschung zu diesen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen verwendet werden. Das haben wir nicht von Grund auf gemacht. Da gab es glücklicherweise auch Vorarbeiten, weil die Royal Society ja einen größeren Korpus an Studien zum Thema nicht-pharmazeutische Maßnahmen zusammengestellt hat. Den konnten wir also durchgehen. Und auf der Basis sozusagen ein Panorama entwerfen, welche Methoden sind im Einsatz, was sind die Stärken und Schwächen. Und auf der Basis ist dann in verschiedenen gemeinsamen Videocalls abgestimmt worden, welche Methoden, dass wir da tatsächlich als alternative Analysen implementieren wollen. Um also sicherzustellen, dass man nicht einfach Dinge macht, Methoden verwendet, die ohnehin sehr ähnlich sind und deshalb das gleiche Ergebnis geben, sondern ein bisschen so exploriert, was ist denn auf dem Markt, was sind verschiedene wettbewerbsfähige Modellierungsansätze, und damit sozusagen eine realistische Spannbreite angeben zu können, ja, was aus den Daten rauskommen könnte. Und das gibt dann hoffentlich ein objektiveres Bild darüber, welche Maßnahmen jetzt assoziiert sind mit niedrigerem R-Wert und welche nicht.
Und der R-Wert war ja die berühmte Reproduktionszahl, die aussagt, wie viele Personen ein Infizierter oder eine Infizierte weiter infiziert, richtig? Oder ansteckt.
Genau, ja, genau. Ja.
Genau, das ist gut, dass Sie das sagen mit der Gesamtsterblichkeit. Es kommt zum Schluss nochmal, will ich nochmal fragen, was sind eigentlich relevante Outcomes? Also warum... Also wissen wir natürlich nicht, aber sagen, worauf hätte man sich auch fokussieren können, anstelle von Reproduktionszahl. Jetzt haben Sie das gut beschrieben. Ich greife mal was vor oder zitiere mal was und dann bin ich gespannt auf Ihre Aussagen. Also es gibt einen Artikel zu Ihrer Studie, die auf dem Preprint-Server erschienen ist. Da wird Herr John Ioannidis zitiert und der schreibt im Prinzip, Zitat, zieht man bessere Modelle heran, ergeben sich für keine der Maßnahmen, nochmal, das sind diese nicht-pharmazeutischen Interventionen, belastbare Effekte auf die Ausbreitung der Pandemiewellen. Das ist ein ziemlich eindeutiger Satz. Wie würden Sie denn so Ihre Ergebnisse beschreiben?
Ja, das ist ein, John spitzt da vielleicht ein kleines bisschen zu. Also ja. Ich würde schon sagen, das ist immer eine schwierige Abwägungsfrage bei solchen Analysen. Also welchen Wert legt man darauf, dass man keinen tatsächlichen Effekt übersieht, und welchen Wert legt man darauf, dass man nicht zufällig irgendein Signal sieht, das eigentlich nur Rauschen ist. Ich würde schon sagen, wir sehen im Rahmen dieser Modellannahmen, der epidemiologischen Modellannahmen, die man im Prinzip auch noch hinterfragen muss, schon in relativ robust Assoziation mit niedrigem R-Wert von diesen Einschränkungen in öffentlichen Räumen. Allerdings auch ab, sagen wir, der niedrigsten Ebene, der Empfehlung der Kontaktvermeidung. Und wir sehen da auch ein Risiko, das kann man in einem zweiten Modellsatz besonders sehen, der das analysieren soll, ein Risiko für die Verwechslung mit anderen sehr früh implementierten Maßnahmen wie diesen Physical Distancing, also den bloßen Abstand halten. Also in der Hinsicht würde ich sagen, es gibt für relativ wenig wirklich robuste Indikationen. Und bei vielen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, wo man halt starken Überlapp mit dem Null sieht von dem Fehlerbalken, da ist es schwer, was zu sagen. Und da ist meine Ansicht auch, man soll sich da eigentlich nicht zu sehr jetzt an den kleinen, möglichen kleinen Effektgrößen aufhängen, sondern muss eigentlich die Schlussfolgerung ziehen. Also man muss das Rauschen im R-Wert, das nicht durch die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen kennt, verursacht wird, das muss man besser verstehen, wenn man irgendwelche Hoffnung haben will, darauf die Maßnahmen besser zu quantifizieren. Also das ist eine Gefahr, der man in der Wissenschaft bei quantitativen Studien auch immer unterliegen kann. Wenn man einen gegebenen Datensatz hat, dass man sagt, okay, es kommen jetzt die und die Zahlen raus, und jetzt müssen wir uns unbedingt festlegen, glaube ich diesen Effekt oder nicht. Ja, also von den nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, wie gesagt, meine Ansicht ist, der beste, die besten Gäste sind diese Maßnahmen im öffentlichen Raum ab der niedrigsten Ebene, plus die kurzfristige Schutzwirkung der Impfung gegen Transmission, plus die Saisonalität. Da kann man sagen, da scheint was da zu sein. Zum Rest würde ich eigentlich sagen, die Schlussfolgerung muss sein, diese anderen Prozesse, die zusätzlich nur den R-Wert beeinflussen, muss man besser verstehen. Ja, also die Schlussfolgerung bezieht sich zum Teil mehr auf die nächsten notwendigen Forschungsfragen als auf die Ergebnisse, die man unbedingt aus den Zahlenkolonnen jetzt vielleicht rausziehen wollte.
Also ich lese mal vielleicht noch einen Satz vor, der in Ihrer Studie steht. Da steht, wir kommen zu dem Schluss, dass der Ansatz des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit angesichts der offenkundigen statistischen Einschränkungen nicht ausreicht, um die Auswirkungen von NPIs, also nicht-pharmazeutischen Interventionen, auf die öffentliche Gesundheit zu ermitteln. Also es ist weiterhin eigentlich, also nicht nur, also unklar sowieso, aber Sie sagen auch, für viele der NPIs gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang, dass das eine Wirksamkeit zu sehen ist.
Ja, genau. Und vor allem gibt es halt das weitere Problem, das wir ja vorhin angesprochen haben, nämlich, dass der R-Wert zwar ein interessanter Outcome ist für die Dynamik der Entwicklung der Gesamtinfektionszahl in der nächsten Zeit, aber dass das noch übersetzt werden muss tatsächlich in Public Health relevante Outcomes, also Hospitalisierungen oder Sterblichkeit an Corona. Dazu bräuchte man auch noch weitere Daten, also solche Daten wie, was ist aktuell die Gesamtsterblichkeit in den hospitalisierten Fällen, was ist die Hospitalisierungsrate. Das sind Dinge, die sich ja dann auch noch ein bisschen ändern, weil sie ja da weitere Interventionen noch gehabt haben oder Innovationen, also zum Beispiel diese Einführung der Behandlung durch Dexamethason, ja, die bei den hospitalisierten Fällen dann die Outcomes wieder verbessert hat. Auch die Wirkung der Impfung auf die Sterblichkeit im Fall der Infektion und so weiter und so fort. Also das wird ziemlich haarig. Und die andere Sache ist, sie bekommen halt auch das vernachlässigte RKI-Modell unter Umständen noch andere selbstlimitierende Effekte auf die Infektionsdynamik. Da kann man sowohl denken an diese berühmte Selbstregulierung des Verhaltens der Bevölkerung, ja, aber es gibt da auch noch andere komplexe epidemiologische Effekte, die Dynamik der Ausbreitung von Infektionskrankheiten in Netzwerken, die da subtil beeinflussen können, was im kontrafaktischen Szenario Maßnahme ein, Maßnahme aus, tatsächlich die Entwicklung der Fallzahlen wäre. Also das ist nicht so einfach, dass man sagt, ich weiß jetzt sofort, die Maßnahme sagt nach Modell 10% Reduktion auf den R-Wert, ja, dass ich dann sofort sagen könnte, was ist der Effekt auf die Gesamtfallzahlen oder auf die Hospitalisierung. Das ist nicht trivial und das müsste man und muss man dann auch systematisch abklären.
Und dazu kommt ja vielleicht, dass in den RKI-Protokollen liest man zum Beispiel, ich habe es jetzt leider nicht genau vor der Hand, aber ich kann das nachreichen, da gibt es auch einen besonderen Kommentar von der Frau Rexroth, die ist die Leiterin der Infektionsepidemiologie, die sagt an einer Stelle, wir wissen gar nicht, ob die Maßnahmen dafür verantwortlich sind, dass jetzt die Inzidenz zum Beispiel sinkt, sondern sie schreibt dann auch, das könnte auch die Saisonalität sein. Also das ist, glaube ich, auch ein Beispiel von dem, was Sie sagen. Es ist unklar, was dann gewirkt hat. Und wir hatten ja zum Beispiel in Deutschland auch mal so Hotspot-Regelungen, wo zwei Bundesländer längere Maßnahmen hatten und die anderen hatten sie aufgegeben.
Ja.
Aber man konnte in der Inzidenz dadurch keinen Unterschied sehen. Ne?
Ja,
das
ganz
sind
genau.
Ja auch Vergleichsmöglichkeiten.
Ganz genau. Und man weiß auch, dass es da ein rein techniksoziologisches Problem gibt, dass man solche möglichen Unsicherheitsfaktoren untersucht. Ja, also wenn Sie nämlich nur so eine Hypothese haben und Intuition haben, da könnte noch irgendein Effekt X auch eine Rolle gespielt haben anstelle der Maßnahme. Dann ist es sehr schwer, Überzeugungen zu ändern, wenn man dafür nicht für die Alternativhypothese wirklich sehr konkrete und gute Evidenz liefern kann. Ja, also allein die Hypothese zu haben, was könnte noch die Epidemiedynamik beeinflusst haben, die reicht nicht, um tatsächlich Leute zu überzeugen, die schon eingefahrene Vorstellungen haben. Und das ist ja die große Herausforderung jetzt in der wissenschaftlichen Aufarbeitung, nämlich, dass wir zwar schon gewisses globales Bild haben. Ja, das weiß man ja. Schweden ist jetzt nicht so viel anders, sicher nicht so viel schlechter weggekommen als Deutschland, vielleicht besser. Aber das dann genau auseinander zu klamüsern, woran das liegt und wirklich nachweisen zu können, also das war wirklich, weil unsere Maßnahmen vielleicht nicht so gewirkt haben, wie wir das vermeint haben. Und das war nicht, dass die schwedische Bevölkerung halt irgendwie besser, von Haus aus besser auf die Regierung hört. Das ist dann tatsächlich harte Arbeit. Also das große Bild, das kann man sich schnell zurechtlegen. Aber da tatsächlich das wirklich festzunageln, was war, sodass bei Debatten auch niemand mehr auskommt, das ist dann harte wissenschaftliche Arbeit.
Mhm. Ich will gerne noch ein paar Absätze aus der Studie nochmal erwähnen, aber ich würde noch eine Frage stellen, die mich beschäftigt, wenn ich zurücktrete und mich frage, wenn ich wissen will, ob die Maßnahmen, die ich tue, ob die eine Wirkung, eine klinisch relevante Wirkung haben, also jetzt mal Erkrankungen, Tote, keiner wünscht sich Tote, aber Tode oder Hospitalisierungen, dann habe ich jetzt im Vorgespräch auch nochmal gemacht, ich habe mir einfach die RKI-Daten angeguckt und gucke da Atemwegserkrankungen, ich guck da Influenza-like Illnesses oder ich guck, wie belegt sind die Intensivbetten. Das wären ja eigentlich die Primärpunkte, die es zu analysieren gibt, weil die Maßnahmen waren ja dafür da, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen. Es ging ja nicht darum, Inzidenzzahlen zu haben. Und wenn ich darauf gucke und ich lese auch die RKI-Protokolle, da steht regelmäßig drin, die ILI-Daten oder die ARE-Daten, Atemwegserkrankungen, sind auf einem Niedrigstand. Oder auch wenn man sich die Tabellen anguckt, sieht man jetzt nicht irgendwie große Veränderungen, auch nicht auf die Jahre gesehen, etwas ganz, ganz enorm anderes. Ist das nicht, obwohl, oder ist es zu laienhaft gedacht, dass ich doch da was sehen müsste, wenn die Maßnahmen ganz wirksam waren oder wenn es ganz viel besondere Erkrankungen oder Tode gehabt gegeben hätte?
Ja, es gibt da schon einen Punkt, den man, wenn man sozusagen jemanden verstehen will, der von der Seite kommt, die Maßnahmen waren entscheidend. Es gibt ja die zwei Interpretationen, ja, nämlich zu sagen, unsere Maßnahmen haben eigentlich nicht so viel gebracht und es war ein relativ harmloses Krankheitsgeschehen insgesamt bei den Atemwegserkrankungen. Oder unsere Maßnahmen haben viel gebracht und weil sie viel gebracht haben, war alles normal. Ja. Und wenn wir die nicht gemacht hätten, dann hätten wir große Probleme gehabt. Ja. Also wie entscheiden Sie das? Da tatsächlich dazwischen stringent zu unterscheiden, das ist die schwierige Aufgabe. Das, was man halt natürlich nicht machen darf, ist sich einfach wie Münchhausen aus dem Sumpf zu ziehen und zu sagen, naja, es ist ja klar, das ist die drostensche Deutung des Präventionsparadoxons. Es ist ja klar, wenn wir das nicht getan hätten, dann wäre alles ganz schlimm gewesen und jetzt versteht's niemand, weil halt die Maßnahmen erfolgreich waren. Ja, das wäre ein Zirkelschluss, aber das muss man anerkennen, zwischen diesen beiden Deutungen zu unterscheiden, das muss man mit geeigneten, stringenten Methoden machen und dazu muss man halt auch quantifizieren, wie stark wirken tatsächlich die Maßnahmen. Und da kommen natürlich ja andere Informationsquellen dazu, die wir ja alle kennen, ja, die Ländervergleiche und so weiter und so fort.
Und was mich auch noch jetzt im Vorgespräch oder in der Vorbereitung habe ich nochmal an den Anfang, ja, also Mitte März, 23. März 2020, da gab es ganz am Anfang schon mal die Debatte, wir brauchen Maßnahmen, um den R-Wert zu senken. Aber bevor die großen Kontaktbeschränkungen in Kraft traten, war der R-Wert bereits unter 1, ohne gewisse Maßnahmen. Diese Diskussion, die ist sozusagen schon richtig alt.
Ist richtig alt, genau. Und da muss man natürlich auch, sagen wir, die gesamte gesellschaftliche und politische Dynamik der Zeit in Erinnerung behalten. Man hat ja, als man die Entscheidung pro Lockdown getroffen hat, einiges auf den Spieltisch an Einsatz gesetzt. Ja. Und da jetzt ganz objektiv zurückzuschauen und sich zu fragen, hat es das tatsächlich gebraucht, das ist natürlich, das verlangt größeren Mut. Ja. Es ist allerdings interessant, wenn Sie, ich habe da vor einiger Zeit einen Vortrag von Anders Stegner gesehen, ich glaube an der University of Galway, bin mir nicht mehr ganz sicher, der genau das auch sehr gut antizipiert hat. Der hat gesagt, es war ihm klar, sobald er die ersten Großveranstaltungen absagt, kriegt er weitere Kaskadeneffekte, ja, weil sie die ganzen Kontaktnetzwerke ändern. Und ab dem Zeitpunkt wird es jetzt sehr schwierig, überhaupt zu eruieren, was sind denn tatsächlich die Effekte von weiteren Maßnahmen. Und bevor sich da in einen Teufelszyklus reinbegibt, ist er vorsichtig und vertraut auch auf seine Erfahrung über den Verlauf von solchen Epidemien. Und er vertraut auch darauf, dass er mit der grundsätzlichen Strategie, die er fährt, zumindest das Geschehen relativ gut unter Kontrolle hat. Also meines Erachtens, aber das geht jetzt natürlich über diese Studie raus und das geht auch über die reine mathematisch-statistisch-epidemiologische Frage hinaus, war das ein nicht optimales Katastrophen- und Krisenmanagement, weil man da einfach übersehen hat, dass man mit sehr schwerwiegenden Entscheidungen, so groß der Druck auch sein mag, sie natürlich selber sehr, sehr stark auch die weiteren Wege, die weiteren Pfade schon festlegt.
Dazu will ich noch was fragen. Ich habe noch eine Sache in der Studie gefunden, die mich wirklich sehr interessiert hat. Da steht, ich zitiere mal, im Zusammenhang mit Impfungen gegen saisonale Atemwegserkrankungen kann eine höhere Durchimpfungsrate unter bestimmten Bedingungen zu einem Anstieg der Infektionsspitzen führen. Das klang für mich widersprüchlich zu dem, was eigentlich mal vielleicht postuliert wurde. Können Sie vielleicht erläutern, was damit gemeint ist oder wie das funktioniert?
Ja, das geht zurück auf Arbeiten, die schon ein paar Jahre alt sind, von De Boer et al. Und einige weitere. Was da letztendlich Rolle spielt, ist, bei diesen Atemwegserkrankungen haben sie nachlassende Transmissionsschutz der Impfung mit der Zeit. Und das führt dazu, dass sich der Gesamtstand der kürzlich Immunisierten, also oder noch Immune, immer einpendeln muss auf einen gewissen Wert. Ja? Und das Ergebnis ist, kann dann sein, dass dies beim Verlust der Immunität durch Impfung diese Immunitätslücke dann sehr schnell nachgeholt werden muss, ja, und das Pendel zurückschlägt, ja, sie haben die gleiche Zahl von Leuten, die kürzlich infiziert waren, aber sie holen es unter Umständen in kürzerer Zeit nach. Wann das genau passiert, unter welchen Umständen und was die beste Strategie dafür ist, das ist im Einzelnen ein sehr komplexes Problem. Da gab es auch zu der konkreten Anwendung auf SARS-CoV-2 kürzlicher neue relativ Arbeit in einem guten Journal. Und in Deutschland haben Dürr und Eichner, Kollegen aus der Infektionsepidemiologie, da 2022 eine kurze Arbeit dazu gemacht, die das qualitativ erläutert. Also es geht um das Nachholen von Infektionen bei nachlassendem Impfschutz, das unter Umständen sehr schnell sein kann. Das ist jetzt auch nichts, weshalb man große Panik haben muss. Es ist jetzt auch kein Phänomen, das bewirken würde, dass die Gesamtzahl von Infektionen unbedingt größer werden würde. Aber es ist was einen, sagen wir es jetzt, zur Vorsicht mahnen sollte. Bei naiven Extrapolationen mehr Impfen bedeutet auch, man vermindert die Belastungsspitzen und schützt damit das Gesundheitssystem als Ganzes. Das sind Sachen, über die man sich zumindest Gedanken machen müsste. Und ich fand das ist ja alles nicht auf unser Mist gewachsen. Ich fand das aber wichtig reinzuschreiben, weil mir bewusst ist, dass bei Werten zur Impfeffektivität Leute, die jetzt da nicht den Hintergrund in dynamischen Systemen haben, das vielleicht überinterpretieren, was 75% Transmissionsschutz nach der ersten Impfung bedeutet. Ja. Also diese Caveats zu kommunizieren, das ist ganz wichtig. Bei solchen infektionsepidemiologischen Problemen ganz allgemein. Ja.
Ich wollte noch erwähnt haben, dass wir in Deutschland auch den Evaluationsbericht hatten, der sich auch die Maßnahmen angeguckt hat und der im Prinzip genauso wie Sie herausgefunden hat, keine Korrelation, keinen Zusammenhang zwischen Inzidenz und Maßnahmenstränge oder Stärke herausgearbeitet. Das wollte ich nochmal erwähnen, dass das jetzt, Sie sind ja nicht alleine, das hatten wir in Deutschland schon mal, diese Evaluation. Sie kommen zu einem ähnlichen Schluss eigentlich, oder?
Genau, also wir bestätigen das im Grunde ganz genau. Die Kritik an dem Evaluationsbericht, die es damals ja gab, die hat sich auch auf diese Aussage zum Teil gestürzt, weil manche Leute eben gemeint haben, man kann da doch einen Zusammenhang sehen. Und da, glaube ich, war eben auch ein bisschen ohne dass ich den Kollegen da im Evaluationsteam einen Vorwurf machen würde, war einfach keine Zeit. Aber das Einfallstor, glaube ich, war damals, dass man das nicht quantifizieren konnte, diese fehlende Evidenz für die Korrelation zwischen Maßnahmenstärke und Infektionsgeschehen. Ja, da hat man natürlich dann ein Einfallstor. Ja, da kann dann jemand wieder leicht mit Kritik anfangen.
Im Zuge der Arbeit, die Sie geschrieben haben, was war für Sie am eindrucksvollsten an den Ergebnissen, die herausgekommen sind? Oder was hat Sie vielleicht auch überrascht oder fanden Sie bemerkenswert?
Also die Ergebnisse haben mich jetzt nicht unbedingt überrascht, was diese Einschätzungen zur Maßnahmeneffektivität angeht, weil sie sich ja schon halbwegs decken mit dem, was man auch per Auge sieht. Aber das, was man sehr deutlich gemerkt haben während dieser Literaturrecherche war, dass viele Studien zu diesen nicht pharmazeutischen Maßnahmen ähnliche Mängel in der Methodik, also sowohl in der Statistik als auch bei den epidemiologischen Annahmen haben und die auch nicht immer so dokumentieren, wie man sich das vielleicht wünscht, dass man alles nachvollziehen könnte. Das ist was, was einem gewisse Sorgen macht für die Wissenschaftskultur, weil wir, sagen wir, als Wissenschaft unserem Ruf eher schaden, wenn wir einen Haufen Ergebnisse publizieren und es weiß niemand, ist das alles robust reproduzierbar. Es kostet auch Geld, ja. Und das ist was, womit man sich eigentlich auseinandersetzen sollte, ja, im Sinne einer besseren Wissenschaftskultur. Mhm. Und das, was mich, das habe ich ja auch schon erwähnt, was mich schon enttäuscht hat, ist, dass in Deutschland BMG, RKI, aber auch Wissenschaftsorganisationen, die zum Teil dazu berufen wären, sich nicht stärker in diesen Evaluationsprozess involvieren. In Großbritannien hat, haben wir ja erwähnt, die Royal Society den Prozess der Maßnahmenevaluation sehr tatkräftig unterstützt. Einige Organisationen bei uns, die vorher eher laut waren, die haben sich jetzt da etwas zurückgezogen, kann man sagen, also speziell Leopoldina. Einige, will ich auch nicht verhehlen, einige deutsche Wissenschaftsorganisationen machen im Hintergrund jetzt schon gute Arbeit auch, ja, zum Lernprozess aus der Pandemie. Habe Kollegen bei Leibniz. Aber das Engagement der Führungskräfte für den Evaluationsprozess, das finde ich enttäuschend.
Mhm. Gab es denn jetzt bereits Reaktionen auf Ihre Veröffentlichung an Sie herangetragen?
Also bis jetzt habe ich aus dem Kreis der Kollegen vom RKI noch nichts bekommen. Ich habe mich kurz mit denen in Verbindung gesetzt. Ich habe gesagt, wir reden da weiter gern drüber. Ich wiederhole das auch nochmal. Also die Kollegen, die Fachkollegen am RKI, die, glaube ich, tun wirklich ihr Möglichstes. Ja. Die Aufbereitung der Daten war wichtige Arbeit. Aber so ein komplexes Unterfangen wie die Evaluation von Maßnahmen, Effektivität, von Kollateralschäden ganz abgesehen, das braucht natürlich wesentlich mehr Unterstützung. Ja, da kann ich nicht sagen, schreibt's mal ein Papier dazu und das Ganze ist gegessen. Ja, das muss man anders angehen. Das muss man systematischer angehen.
Also das bringt mich auch zu meiner letzten Frage, weil Sie beschäftigen sich ja schon auch generell mit der Pandemieaufarbeitung oder mit der Evaluation. Was ist, und in Deutschland haben wir jetzt sozusagen Herr Steinmeier hat jetzt gerade gesagt, er würde es auch alleine machen, wenn die anderen nicht machen. Herr Lauterbach hat dem gleich sozusagen zugestimmt. Also wir stehen kurz vor einer Bundestagswahl, wo plötzlich mehr Interesse an einer Aufarbeitung zu sehen ist als vorher. Was halten Sie denn für einen angemessenen Weg, diese Pandemiepolitik aufzuarbeiten? Was sind da wichtige Punkte?
Ja, ich will auch nicht verhehlen, dass ich es grundsätzlich für schwierig und herausfordernd halte. Ich glaube, man braucht schon die drei Säulen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Die Politik muss den Anfang machen, denn ein großes Defizit ist mangelnde Transparenz zu vielen Fragen. Das kann letztendlich nur die Politik herstellen. Ja. In welchem Format, das wird man sich überlegen müssen nach der Bundestagswahl. Da hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Formate Enquete-Kommission, Untersuchungsausschuss, irgendwas dazwischen, je nachdem, wie man das nach Geschäftsordnung gestaltet. Es kann zu viel Politik reinkommen, es kann zu wenig Politik reinkommen. Es gibt, glaube ich, genuin politische Fragen, die zu beantworten sind im Rahmen von der Pandemieaufarbeitung. Also wie Politik sich wissenschaftlich beraten lässt, ja, das ist eine Frage, die Politik selber für sich beantworten will. Und ich würde da auch jedem, der sich vielleicht nicht traut, dazu offensiv Aufarbeitung zu machen, in der Politik schon sagen, es geht jetzt da vor allem auch darum, dass Politik nicht 1, 2, 5 Jahre später sagen muss, okay, das ist jetzt schlecht gelaufen und jetzt müssen wir irgendwie die PR machen, um das zu verdecken. Das ist keine angenehme Situation für Politiker. Es liegt im eigenen Interesse der Politik, glaube ich, diese Beratungsprozesse auch zu verbessern. Das Zweite ist die wissenschaftliche Säule. Manche Fragen, dazu gehört sowas wie Maßnahmenevaluation, das, glaube ich, kann man realistischerweise nicht in einem politischen Forum machen. Da sind zu viele technische Aspekte involviert. Das muss die Wissenschaft machen, idealerweise natürlich schon mit Unterstützung, auch mit Mandat von der Politik. Aber da ist auch meine Philosophie, es ist auch Eigeninitiative wichtig. Ja? Und wenn man sollte da nicht zu sehr drauf warten, dass irgendjemand diesen Prozess organisiert, man muss das auch in der Wissenschaft selbst organisiert in die Hand nehmen. Dabei auch, vernünftig planen, denn es gibt da einen Haufen Gelegenheiten, sich auch in Fallstricke zu verheddern, in auf Holzwege abzudriften. Das ist keine einfache Aufgabe, ja. Aber die Wissenschaft wird sich da organisieren im Lauf der Zeit, ja. Es ist ein Prozess, der betrifft ja nicht nur Deutschland, der geht ja weltweit voran. Und die letzte Säule, die gesellschaftliche Aufarbeitung, das ist, glaube ich, was sehr Delikates. Auch da ist sicher, meines Erachtens ist da Engagement von unten gefragt, dass man auch versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die vielleicht die eigene Ansicht nicht teilen. Sowas zu organisieren und zu moderieren, das erfordert allerdings sehr viel Fingerspitzengefühl. Da soll man sich keine Illusionen machen. Der geschätzte Kollege Martin Sprenger hat da in Österreich einige Veranstaltungen gemacht, kann das sehr gut. Das verlangt gewisse Fähigkeiten von Leuten, die das organisieren. Gewisse Distanzierung auch von der eigenen Position, die Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu sehen, ohne sich angegriffen zu fühlen. Also meines Erachtens muss man auf diesen drei Säulen gleichermaßen setzen, aber ich unterschätze diese Aufgabe in keiner Weise. Und ich glaube, die große Gefahr ist tatsächlich das Unterschätzen dieser Aufgabe, das in der Politik zum Teil ja auch schon dazu geführt hat, dass man ja doch so Ideen hat, wir machen einen Bürgerrat und dann kommen wir mit vielleicht wieder den gleichen Experten, die aber, muss man halt realistischerweise sagen, letztendlich sich verbraucht haben, weil es öfter auch daneben gelegen haben, weil es vielleicht auch trotz ihres Prestiges nicht unbedingt immer die einwandfreisten Quellen liefern. Das ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Also der Kollege Drosten hat sich ja auch ab und zu bedient, zweimal bedient bei dem Blogger Thomas Puey aus dem Silicon Valley. Und das ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir, die wissenschaftlich zuverlässigste Quelle. Also zu realisieren, dass man für diese Aufarbeitung tatsächlich einen gewissen Neustart braucht, das ist eine Einsicht, die, glaube ich, ankommen muss, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft, als auch in den Medien.
Jetzt haben Sie zum Glück noch in den Medien gesagt, weil ich denke, da ist auch noch ein ganz großer Punkt dabei, weil es hätte die Möglichkeit gegeben, durch Medien und Journalisten, die teilweise Aussagen von Experten wenigstens zu hinterfragen und nach ihrer Stichhaltigkeit und Evidenz zu überprüfen. Und dann wäre auch in der Gesellschaft oder die öffentliche Debatte anders verlaufen, wenn man früher gemerkt hätte, dass vielleicht die Person gar keine Studie dazu hat oder dass ein offensichtlicher Widerspruch dazu nicht beantwortet werden kann. Also muss wahrscheinlich bei den drei Balken, den drei Säulen definitiv die Medienwelt, die ja im Prinzip die Brücke ist für die Gesellschaft, um zu verstehen, was da passiert, da gab es so viele Qualitätsdefizite, dass es Teil der Aufarbeitung sein müsste wahrscheinlich.
Klar.
Letzte Frage noch, weil Sie sind in Australien, ich bin hier. Wie ist denn die Aufarbeitung der Pandemiepolitik in Australien oder wie ist die Debatte? Ist es genauso hitzig wie bei uns oder wie ist es da?
Also so hitzig wie bei uns würde ich es jetzt nicht empfinden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles eitel Sonnenschein ist. Es gab auch hier einen relativ kritischen Bericht zum Pandemie-Management. Der Impact hat sich aber, soweit ich das sehe, eher in Grenzen gehalten. Australien ist ein bisschen ein Sonderfall. Ich denke auch, dass wir als relativ kleine Nation da letztendlich bisschen am Rest des Diskurses in der Anglosphäre hängen werden, mittelfristig. Und Australien war ein Sonderfall in jeder Hinsicht, glaube ich, weil es, sagen wir, mit sehr harten Strategie mit kurzfristig ja einigen Erfolg gehabt hat. Das ist nicht unbedingt der Strategie geschuldet, da glaube ich, ist einfach ein großer Faktor Glück dabei. Von daher, und sagen wir mal, einige der ökonomischen starken Regionen, wie Westaustralien mit seiner starken Rohstoffproduktion, waren jetzt deutlich weniger betroffen von den schweren Maßnahmen. Von daher hat das auch den ökonomischen Schaden vielleicht ein bisschen abgemildert. Also das ist eine Sondersituation. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ganz totgeschwiegen würde. Es ist, glaube ich, derzeit nicht in ähnlicher Weise polarisierend, wie sich das in Deutschland verhält. Ja. Mhm. Also man kennt, das betrifft aber auch beide Seiten, weil ich jetzt hier weder sehr stark wahrnehme oder nicht so präsent wahrnehme, die Stimmen derjenigen, die durch die starken Maßnahmen jetzt halt Verletzungen, Verwundungen davon getragen haben, als auch nicht so sehr diejenigen, die sagen, also eigentlich hätte alles nur viel härter sein müssen. Das wäre ja auch schwierig gewesen. Also die Verteidigung des Kurses ist auf der anderen Seite, glaube ich, auch nicht so so engagiert, wie das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Aber das ist eine sehr subjektive Einschätzung, selbstverständlich.
Klar. Ihre Studie ist ja ein Preprint. Wird die jetzt begutachtet und wann und wo soll die dann final erscheinen, peer-reviewed sozusagen?
Ja, das werden wir sehen. Also wir gehen halt jetzt auch durch Journale mit entsprechendem Prestige durch und schauen, ob die interessiert sind. Dann wird das vermutlich einige Wochen und Monate dauern, bis wir da durch sind. Ich meine, es ist eine relativ lange Studie insgesamt mit dem Supplement und technisch ist da durchaus vieles zu checken. Also einige Wochen und Monate wird man das sicher warten müssen.
Dann, Herr Müller, danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand das höchst spannend.
Danke ebenfalls fürs Interesse. Vielen Dank.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.